SRF 1.
Punkt halb 1. Hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Rendezvous mit diesen Themen. Der Ständerat will die Mehrwertsteuer um 1% erhöhen, um die AHV zu finanzieren. Damit hat er die Altersreform durchberaten. Wie mehrheitsfähig sind die Vorschläge des Ständerats? Die Analyse bei uns. Die Kantone sollten sich darauf vorbereiten, dass deutlich mehr Flüchtlinge in die Schweiz kommen könnten. Das schreibt der Bund in einem Brief. Am Bundesstrafgericht in Bellinzona endet der Prozess um das gescheiterte Informatikprojekt Insieme mit einem Schuldspruch. Und um 13 Uhr, der Nationalrat entscheidet heute über den automatischen Informationsaustausch und beerdigt damit das Bankgeheimnis für ausländische Steuersünder. Die Basler Kantonalbank geht noch weiter. Sie verfolgt eine Weißgeldstrategie auch im Inland. Vorauseilender Gehorsam oder geschicktes Antizipieren? BKB-Chef Guy Lachapelle im Tagesgespräch um 1. Das ist ein Rendezvous mit Simon Loy und Kevin Gahannes mit den Nachrichten des Tages.
Nach dreitägiger Debatte hat der Ständerat die Reform der Altersvorsorge klar angenommen. Heute entschied er noch, dass die Mehrwertsteuer schrittweise um einen Prozentpunkt erhöht wird, um die Reformen mitzufinanzieren. Bereits in den letzten Tagen beschloss die Kleine Kammer, das Rentenalter der Frauen auf 65 Jahre anzuheben. Bei den Pensionskassen wurden der Umwandlungssatz und damit die Renten gesenkt. Als Ausgleich sollen Pensionierte künftig etwas höhere AHV-Renten erhalten. Diese Vorschläge gehen nun an den Nationalrat. In den kommenden Tagen könnten vermehrt Flüchtlinge von Osten her auch in die Schweiz einreisen. Das vermutet der Bund. Er hat darum die Kantone aufgefordert, sich auf einen starken Anstieg der Flüchtlingszahlen vorzubereiten. Das Staatssekretariat für Migration bestätigte einen entsprechenden Bericht der NZZ. Nach der Sperrung der ungarischen Grenze weichen Flüchtlinge auf ihrem Weg nach Westeuropa zunehmend über Kroatien aus. Und das Land lässt sie durchreisen. Das gab der kroatische Regierungschef heute bekannt. Die Behörden würden ihnen dabei sogar helfen. Inzwischen ist in Ungarn die Zahl neu angekommener Flüchtlinge gesunken. Gestern zählte die Polizei noch 366 illegal eingewanderte Menschen. Am Tag zuvor waren es noch 9.380 Flüchtlinge gewesen, bevor das Land seinen Grenzzaun fertiggestellt hatte. Im sogenannten Insieme-Prozess hat das Bundesstrafgericht in Bellinzona einen Kaderangestellten der Bundesverwaltung zu einer bedingten Freiheitsstrafe verurteilt. Zwei IT-Unternehmer erhielten Geldstrafen. Das Vorhaben zur Erneuerung der Computersysteme des Bundes hatte 120 Millionen Franken verschlungen. 2012 stoppte Bundesrätin Evelyn Widmer-Schlumpf das Projekt. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft gegen den Bundesbeamten lautete auf Bestechung und ungetreue Amtsführung. Er soll von den zwei IT-Unternehmern über 20 Mal zum Essen eingeladen worden sein. Dafür sollen die Unternehmer bei der Auftragsvergabe begünstigt worden sein und sich so einen Vorteil von über 100.000 Franken verschafft haben. Der Winterthurer Unternehmer Rolf Erb muss definitiv ins Gefängnis. Das Bundesgericht hat seine Beschwerde gegen ein Urteil des Zürcher Obergerichts abgewiesen und die Freiheitsstrafe von 7 Jahren bestätigt. Der 64-jährige Rolf Erb, letzter Chef des Erb-Konzerns, war verurteilt worden wegen gewerbsmäßigen Betrugs, Urkundenfälschung und Gläubigerschädigung. Das UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte geht davon aus, dass während des Bürgerkriegs in Sri Lanka Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen wurden. Und dies sowohl von den Tamilen-Rebellen als auch von den Streitkräften. Die UNO schlägt vor, für die Ahndung dieser Verbrechen ein Sondergericht einzurichten mit internationalen und sri-lankischen Richtern und Staatsanwälten. Nach Schätzungen der UNO wurden allein in den letzten Monaten des Krieges etwa 40.000 Zivilisten getötet. Der Bürgerkrieg in Sri Lanka dauerte mehr als ein Vierteljahrhundert und ging vor 6 Jahren zu Ende. Eine Schweizerin und ein Schweizer haben Chancen auf den Deutschen Buchpreis. Sie befinden sich unter den 6 Finalisten. Der 57-jährige Rolf Lappert wurde für seinen jüngsten Roman Über den Winter nominiert. Ebenfalls nominiert ist die 43-jährige Monique Schwitter. Die Autorin hatte jüngst den Roman Eins im Andern veröffentlicht. Der Deutsche Buchpreis wird Mitte Oktober verliehen. Das Wetter. Heute gibt es mit Föhn längere sonnige Phasen bei 22 bis 28 Grad. Morgen regnet es zeitweise. Am Morgen ist es im Osten noch freundlich, gegen Abend scheint im Westen wieder die Sonne. Die Höchstwerte liegen bei 18 Grad. Im Süden bleibt es bewölkt und vor allem morgen regnet es teilweise intensiv, dies bei 20 Grad.
Zum ersten Mal hat die AHV letztes Jahr mehr Geld für Renten ausgegeben, als sie an Beiträgen einnahm. Das zeigt, dass es nötig ist, die Altersvorsorge zu reformieren. Der Ständerat hat genau das in den letzten Tagen getan, immer auf der Suche nach einer tragbaren und vor allem mehrheitsfähigen Lösung. Gestern und vorgestern hat er bereits entschieden, das Rentenalter der Frauen steigt auf 65 Jahre, die Pensionskassenrenten sinken, die AHV-Renten steigen um 70 Franken pro Neurentner. Und heute ist nur noch die Sache mit der Mehrwertsteuer dazugekommen, plus 1% zur Finanzierung der AHV. Dominik Meyer im Bundeshaus, diese 70 Franken mehr AHV, die sollen ja die Vorlage politisch akzeptabel machen. Nur, wie soll das Mittel langfristig bezahlt werden, wenn es immer weniger Leute gibt, die arbeiten und gleichzeitig immer mehr Rentner?
Ja, das ist tatsächlich ein Pferdefuß bei diesem Rentenpaket. Der Zuschlag auf die AHV, das würde mit jedem Jahr mehr kosten, weil eben jetzt geburtenstarke Jahrgänge das Rentenalter erreichen. Der Ständerat will das zunächst abfedern mit einem höheren Lohnabzug für die AHV. Doch auch so dürfte die AHV bereits nach dem Jahr 2030 rasch wieder in Schieflage geraten.
Gibt es denn Ideen für diese Zeit nach 2030?
Nun, man könnte den Lohnabzug einfach weiter erhöhen, doch das wäre politisch höchst umstritten. Es ist so, dass im Moment der Horizont der Planungen schlicht nur bis 2030 reicht. Das bestätigt im Gespräch auch Sozial- und Rentenminister Alain Berset.
In der Tat geht es wirklich jetzt um eine Reform zu machen für die nächsten 10, 12 Jahre, die wirklich diese Zeit eine Sicherung bringt für die Finanzierung der Altersvorsorge und Klarheit auch schafft, über was wir haben mit erster und zweiter Säule.
Und Politikerinnen rechts der Mitte kritisieren diesen Horizont als zu kurz. Mitte links aber herrscht der Tenor, dass das für den Moment so in Ordnung sei.
Die nächsten 10, 12 Jahre anschauen, aber nicht weiter. Dominik Meyer, ist das nicht etwas kurzfristig gedacht?
Ja, man kann sich das fragen. So nämlich wäre schon sehr bald wieder die nächste Reform fällig. Die Befürworter der jetzigen Lösung, die argumentieren aber an, dass sie sagen, Altersvorsorge, das ist ein Geschäft, das sich sehr schwierig planen lässt. Da hängt sehr viel ab von der wirtschaftlichen Entwicklung, von der Situation auf den Finanzmärkten, von der Zuwanderung und so weiter. Und die Befürworter sagen auch, die Ständeratslösung, die wende jetzt immerhin einmal die Finanzprobleme bis 2030 ab und sie sei dazu noch mehrheitsfähig.
Nehmen wir doch dieses Stichwort mehrheitsfähig mal auf. Gerade diese höhere AV-Rente, die könnte ja aber im nächsten Rat, im Nationalrat zum Stolperstein werden.
Das ist so. Im Moment würde ich keine Wette abschließen auf ein Jahr im Nationalrat. Dort sind nämlich, anders als im Ständerat, sogar manche Mitte-Politiker skeptisch und entschieden Nein sagen ohnehin FDP und SVP. Diese beiden Parteien, die sind stark im Nationalrat und nach den Wahlen, Umfragestand heute, werden sie wohl noch stärker sein.
Eben, es wird ja dann gewählt im Oktober. Ich frage mich in diesem Zusammenhang, warum eigentlich dieser Widerstand von Mitte-Rechts, FDP, SVP?
Diese Parteien kritisieren, dass vor allem die Jüngeren, also die aktive Bevölkerung und die Wirtschaft eben diesen Ausbau berappen müssten. Sie möchten nicht noch mehr Einnahmen für die Altersvorsorge.
Kritisieren, das macht man ja noch so leicht. Dominik Meyer, wie sehen denn die Vorschläge aus von FDP und SVP? Wie möchten Sie die Altersvorsorge umbauen?
Sie möchten zum Beispiel sparen, bei den Witwenrenten zum Beispiel. Und Sie möchten eine Schuldenbremse bei der AHV, dass also, wenn die Finanzen schlecht sind, automatisch zum Beispiel die Renten nicht mehr an die Entwicklung der Löhne und an die Teuerung angepasst würden. Und also eben Richtung Sparmaßnahmen. Was man jetzt aber hört im Bundeshaus ist, dass sich Parlamentarier von FDP und SVP durchaus einen gewissen Kompromiss vorstellen können. Was ich gehört habe, ist, dass die AHV steigen könnte, wie beim Ständerat, aber nur für Ehepaare und in einem kleineren Umfang. Das könnte einen Kompromiss ergeben im Nationalrat. Das ist ein sehr frühes Stadium, aber es könnte einen Kompromiss geben. Nur wäre das dann Mitte rechts und nicht mehr wie jetzt im Ständerat Mitte links.
Was ist eigentlich mit dem Heraufsetzen des Rentenalters? Stichwort Rentenalter 67 für alle. Ist das tabu zum jetzigen Zeitpunkt?
Grundsätzlich ist es kein Tabu. Auf der Online-Wahlhilfe SmartVote zum Beispiel zeigen sich sehr viele bürgerliche Kandidatinnen und Kandidaten offen für Rentenalter 67. Aber das wissen auch die Kandidaten, die Politikerinnen, jetzt dem Volk das vorzuschlagen. Das wäre chancenlos, auch bei bürgerlichen Wählerinnen und Wählern. Es gibt andere Vorschläge, das Rentenalter schrittweise in Monatsschritten zum Beispiel zu erhöhen. Aber selbst das hat im Ständerat jetzt zum Beispiel in diesen 3 Tagen niemand in die Debatte gebracht. Die Zeit ist offenbar noch nicht reif, auch aus Sicht der Bürgerlichen. Die Diskussion aber, die kommt.
Einschätzungen zum Umbau der Altersvorsorge im Ständerat und später dann auch im Nationalrat. Live aus dem Bundeshaus von Dominik Mayer. So geht's weiter im Rendezvous. Erbinsieme und die Justiz. 2 Urteile, 2 Schlussstriche. Dann, Wundersames passiert momentan an der Uni St. Gallen. Dort werden die Noten der Studenten immer besser. Fischen in den Grachten von Amsterdam. Nach Plastikfischen. Die Reportage. Doch zuerst zu einem Brief, der zu reden gibt. Ihr müsst euch vorbereiten. Das schreibt der Bund in einem Brief an die Kantone. Sie müssten bereit sein, sollten die Flüchtlingszahlen plötzlich deutlich ansteigen. Doch diesen Brief des Bundes gutieren nicht alle Kantone. Ivan Santoro.
Auf diesen Brief aus Bern hätte Guido Graf in Luzern verzichten können. Der CVP-Regierungsrat und Vorsteher des Gesundheits- und Sozialdepartements betont, dass sie im kleinen Kanton Luzern innerhalb eines Jahres 750 neue Plätze für Asylbewerber geschaffen hätten und daran seien, weitere zu schaffen. Im Gegenzug habe der Bund die Kapazität gerade mal um 1'000 Plätze erhöht.
Es kann ja nicht sein, dass die Kantone Zeltstätten und so weiter und unzählige Zivilschutzanlagen betreiben, wenn der Bund auch Truppenunterkünfte bereitstellen kann. Also hier erwarte ich wirklich, dass der Bund mehr handelt und dass er die Kantone nicht damit alleine lässt.
Auch beim Kanton St. Gallen ist man nicht zufrieden mit der Vorbereitung des Bundes auf die Flüchtlingszunahme.
Aus Sicht der Kantone muss auch der Bund seine Kapazitäten zusätzlich erhöhen, um eben diese Erstunterbringung, diese Erstbefragung sicherstellen zu können.
Sagt Freddy Fessler, SP-Regierungsrat in St. Gallen und Vorsteher des Justizdepartements. In St. Gallen seien sie gut vorbereitet, auch ohne Aufforderung des Bundes. Der Kanton eröffnet nämlich demnächst 3 weitere Asylzentren mit je 100 Plätzen. Auch im Kanton Aargau sei man auf Kurs, heißt es auf Anfrage beim Sozialdepartement. Dort wird man bis Ende Jahr 500 weitere Plätze für Flüchtlinge schaffen. Kritisieren will man aber im Aargau den Bund nicht. Asylpolitik sei nur im Verbund zwischen Bund, Kantonen und Gemeinden möglich. Alle 3 seien entsprechend gefordert. Dieser Meinung ist man auch im Kanton Bern, wo man bis Ende Jahr gar mit über 1'000 zusätzlichen Flüchtlingen rechnet. Der Berner Justiz- und Polizeidirektor Hans-Jörg Käser ist gleichzeitig auch Präsident der Justiz- und Polizeidirektoren und damit für den Bund erster Ansprechpartner der Kantone. Er sieht den Brief vom Staatssekretariat für Migration denn auch nicht als Kritik an den Kantonen, sondern begrüßt die Aufforderung des Bundes an die Kantone.
Also «Gouvernez et prévoir» heißt ja hier die Devise, nicht wahr? Wir müssen vorausschauen. Das Notfallkonzept Asyl stammt aus dem Jahre 2012. Und wir funktionieren und der Bund funktioniert nach diesem Notfallkonzept.
Und jetzt sei mit diesem Brief an die Kantone die Vorstufe zum Notfall ausgerufen worden. Dies bestätigt auch das Staatssekretariat für Migration. Wie viele Flüchtlinge in den nächsten Wochen und Monaten tatsächlich in die Schweiz kommen, kann niemand voraussagen. Beim Bund geht man allerdings nach wie vor von rund 29'000 Flüchtlingen bis Ende Jahr aus. Derzeit sind es knapp 20'000. Aber, so sagt Hans-Jörg Käser, die Situation sei absolut unberechenbar.
Wenn neue Routen gefunden werden von Asylsuchenden, muss man darauf eingehen können. Die Entwicklung an der ungarisch-serbischen Grenze lässt leider erwarten, dass Asylsuchende dann eben neue Routen finden werden. Über Kroatien, Slowenien und dann von Süden her Österreich, Schweiz.
Und deshalb sei es wichtig, dass der Bund die Situation laufend überprüfe und analysiere. Dazu hat das Staatssekretariat für Migration ein ständiges Lagezentrum Asyl eingerichtet.
Zusammen edel dinieren, ein Skiwochenende im Berner Oberland verbringen oder eine gemeinsame Bootstour machen. Die Angeklagten im Insieme-Prozess verband teilweise eine enge Freundschaft. Führte genau diese Freundschaft dazu, dass der ehemalige IT-Beschaffungschef der eidgenössischen Steuerverwaltung den beiden mitangeklagten Firmenchefs Aufträge zuschanzte für das Informatikprojekt Insieme, ohne diese Aufträge öffentlich auszuschreiben? Diese Frage hatte das Bundesstrafgericht in Bellinzona zu beurteilen. Kurz vor Mittag haben die Richter nun ihr Urteil gefällt. Sie verurteilen den ehemaligen Kadermann der Bundesverwaltung zu einer bedingten Freiheitsstrafe, die beiden bevorteilten Firmenchefs zu Geldstrafen. Ich fragte Alexander Grass in Bellinzona kurz vor der Sendung, welches Vergehen haben die Richter am stärksten gewichtet?
Ja, der Einzelrichter hat gesagt, dass der Vorwurf der ungetreuen Amtsführung der gravierendste gewesen ist. Und hier erfolgte ja auch ein Schuldspruch. Es war ein ziemlich dreistes Vorgehen, das hier vorgelegen hat bei dem Beschaffungschef, der ja immer wieder mit seinen Geschäftsfreunden ins Geschäft gekommen ist, unter Umgehung seiner Pflicht, das öffentlich aufzuschreiben. Er hat also, wäre verpflichtet gewesen, diese öffentlichen Ausschreibungen vorzunehmen, wäre verpflichtet gewesen, das auch gegenüber seinem Vorgesetzten so anzumahnen. Ein zweiter, vielleicht wichtiger Punkt, das ist der Freispruch bei der Bestechung. Da sagt der Richter, es gibt ein Missverhältnis zwischen Aufwand und Ertrag, zwischen Leistung und Gegenleistung. Also man kann nicht ein Mittagessen bezahlt bekommen für einen Vertrag von 200.000 Franken. Aber doch, die Sache ist nicht akzeptabel. Es gibt einen Schuldspruch wegen Vorteilsannahmen, weil der Beschuldigte sich eben in der Summe 40 Mal einladen lassen hat. Das war in seiner Funktion als Kader der eidgenössischen Steuerverwaltung nicht akzeptabel.
Finanzministerin Schlumpf hatte ja das Informatikprojekt Insieme 2012 gestoppt. Es war völlig aus dem Ruder gelaufen. Alexander Grass, ist das Kapitel Insieme mit diesem Urteil abgeschlossen, definitiv?
Ja, es ist das letzte Kapitel, aber der Einzelrichter Daniel Kipfer hat es auch heute noch einmal gesagt, so wie zu Prozessbeginn, das war nicht ein Insieme-Prozess, es ging um einen ganz kleinen Ausschnitt aus diesem ganzen großen Projekt, das gescheitert ist. Es ging auch nur um 1% des Gesamtschadens, der damals der Eidgenossenschaft entstanden ist, aber es hat auch trotzdem natürlich Einblick gegeben in die großen personellen und organisatorischen Mängel, die da geherrscht haben.
Eben dieses Projekt hatte ja eine Dimension von etwa 120 Millionen Franken. Zum Schluss gefragt, was ist jetzt die Bedeutung dieses Urteils am Bundesstrafgericht in Bellinzona?
Ja, der Staatsanwalt des Bundes hat mir vorher gesagt, dass das ein Delikt ist, das sehr selten beurteilt wird. Es gibt viel Praxis auf dem Gebiet, aber wenig Urteile, hat er gesagt. Darum ist das Urteil wichtig, wird für alle Beschaffer hochinteressant sein, nicht nur beim Bund, auch in den Kantonen bis hinunter in die Gemeinden. Alle die Leute, die solche Beschaffungen vornehmen müssen, die werden sich dieses Urteil genau anschauen. Wo ist die rote Grenze? Was ist erlaubt? Was ist nicht erlaubt? Und der Staatsanwalt des Bundes hat gesagt, er verspricht sich von dem Urteil eine Signalwirkung und hat darauf hingewiesen, dass er auch andere vergleichbare Verfahren in der Pipeline hat.
Das waren Einschätzungen von Alexander Grass aus Bellinzona. Und gleich zu einem weiteren wichtigen Gerichtsurteil. Es war die zweitgrößte Firmenpleite der Schweiz nach dem Konkurs der SR Group, der Zusammenbruch des Firmenimperiums Erb 2003. 10 lange Jahre wurde vor Gericht gestritten, wer ist schuld und wer bekommt welche Strafe. Das Bundesgericht hat heute den Schlussstrich gezogen. Es stützt das Urteil des Zürcher Obergerichts. Unternehmer Rolf Erb muss für 7 Jahre ins Gefängnis. Wirtschaftsredaktorin Susanne Giger.
Er habe Urkunden gefälscht, Bilanzen manipuliert und damit die Banken getäuscht. Er habe betrogen und Gläubiger geschädigt. Grund genug, den heute 64-jährigen Rolf Erb für 7 Jahre Gefängnis zu verurteilen. Erb selber bestreitet die Vorwürfe bis heute. Rolf Erb übernahm das Imperium in dritter Generation von Vater Hugo. Dieser hatte aus der Reparaturwerkstatt für Autos einen Garagebetrieb mit Handel gemacht und stieg in den 70er, 80er Jahren in die Topliga der Schweizer Autohändler auf. Der Patron alter Schule bekam Lust auf mehr, ging auf Shoppingtour, kaufte den Küchenhersteller Piatti, eine Bank etc. Der Gemischtwarenladen hatte 80 Firmen und 5'000 Beschäftigte. Die Familie gehörte zu den reichsten der Schweiz, mit einem Vermögen von rund 1,5 Milliarden Franken. Sohn Rolf Erb gilt während dieser Zeit als schillernde Person mit großem Hang zum Luxus, wie man sagt. Er trägt zwar irgendwann den Titel CEO, aber der Patriarch und Vater zieht immer noch die Fäden, bis er stirbt, Mitte 2003. Alles kommt ans Tageslicht. Längst war die Firma nämlich überschuldet, hatte sich vergriffen beim Kauf einer Immobilienfirma in Ostdeutschland, ein Fass ohne Boden. Dank Bilanzfälschungen kamen sie zu Bankkrediten. Wer auch immer das verbrochen hat, ob Vater und oder Sohn, der Sohn und CEO Rolf Erb muss dafür gerade stehen. Das Urteil: 7 Jahre Gefängnis. Bis jetzt konnte Rolf Erb noch auf seinem Schloss im Thurgau wohnen. Zwar ohne Pass, aber wenigstens nicht hinter Gitter. Das wird sich nun ändern, es sei denn, seine Krankheit lässt das nicht zu. Er soll offenbar Diabetiker und auf einem Auge blind sein. Ob er sein Thurgauer Schloss, das er vor dem Konkurs noch rasch seinen 1-jährigen Zwillingen geschenkt hatte, nun hergeben muss, das ist noch nicht definitiv. Wenn ja, dürfen die Gläubiger nach über 10 Jahren doch noch auf ihr Geld hoffen.
Rendezvous 9 vor 1. Summa cum laude. Schön eingerahmt prangt das Diplom an der Wand. Doch wer in St. Gallen studiert hat, bei dem verliert das Diplom an Glanz. Denn so speziell sind dort gute Noten nicht mehr. Im Gegenteil. Sie sind in gewissen Fächern sogar ganz normal. Zu normal, ärgert sich die Universitätsleitung. Sascha Zürcher hat die ganze Geschichte.
Um eine halbe Note ist der Notenschnitt in den letzten Jahren in St. Gallen besser geworden. Wenn immer mehr Studentinnen und Studenten ihr Studium mit sehr guten Noten abschließen, habe die Universität ein Problem, sagt Lukas Gschwend, Prorektor an der Universität St. Gallen.
Uns ist sehr an der Glaubwürdigkeit unserer Abschlusszeugnisse gelegen, denn wenn Zeugnisse immer besser werden, hat das für Arbeitnehmer setzt das gewisse Fragezeichen, das möchten wir auf keinen Fall.
Der St. Galler Prorektor wurde stutzig, als er die Notendurchschnitte vor der Bologna-Reform im Jahr 2001 mit den Abschlussnoten des heutigen Bachelor- und Masterstudiums verglich. Dass die Studierenden tendenziell schlauer geworden sind, glaubt er nicht. Eine Erklärung könnte sein, dass auf der Masterstufe mehr, dafür weniger umfassend geprüft wird als vor der Reform, was schwächere Studierende begünstige. Die Zunahme guter Noten könnte auch damit zu tun haben, dass gewisse Professoren und Dozierende aus Angst vor Rekursen ihren Studierenden bessere Noten erteilen, sagt Gschwend.
Was wir annehmen ist, dass die Erwartung der Studierenden, gute Noten zu haben, eben nicht nur die Prüfungen zu bestehen, sondern gute Noten zu haben, dass diese Erwartung gestiegen ist, auch aufgrund der zunehmenden Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt.
Nicht nur in St. Gallen, auch an der Universität in Zürich, an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät, sind die Abschlussnoten auf Masterstufe seit der Studienreform vor 14 Jahren besser geworden, um fast eine Note. Für Professorin Christine Kaufmann, Dekanin der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich, liegen die Gründe auf der Hand. Seit der Bologna-Reform können Studierende auf Masterstufe selber entscheiden, welche Fächer sie belegen wollen.
Das hat die ganz natürliche Folge, dass in der Regel dann die Noten auch besser sind. Und da kommt dazu, dass wir im Masterlehrgang Arbeiten schreiben lassen, Arbeiten, die sehr eng betreut werden von den Dozierenden und ihren Assistierenden. Und wenn wir das richtig machen, dann müssen eigentlich auch die Noten besser sein.
Laut einer Studie hat sich an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich die Zahl der Abschlüsse mit Summa cum laude im Jahr 2011 gegenüber der Zeit vor der Bologna-Reform verzehnfacht. Doch mit zu nachsichtigen Dozenten, die aus Angst vor Rekursen ihre Studentinnen und Studenten zu gut benoten würden, hätte das rein gar nichts zu tun, sagt die Zürcher Professorin.
Wir haben auch regelmäßig Einsprachen gegen Masternoten von Studierenden, die der Meinung sind, sie hätten eine bessere Note verdient, und die werden auch behandelt. Das ist überhaupt kein Thema, dass dadurch die Noten irgendwie höher ausfallen würden.
An den anderen größeren Universitäten in der Schweiz kennt man dieses Problem nicht. Das seien spezifische Beobachtungen aus St. Gallen und Zürich, die man andernorts nicht feststelle, heißt es. An der Universität St. Gallen will Prorektor Lukas Gschwend nun gegen zu gute Noten vorgehen.
Also wir sind derzeit dran, Maßnahmen zu prüfen im Hinblick auf Fächer, die insgesamt einen sehr hohen Schnitt erzielen. Wir halten es als relativ unwahrscheinlich, dass eine ganze Gruppe, ein ganzer Kurs einen sehr, sehr hohen Schnitt erzielt. Und da wollen wir genauer hinschauen.
Wo das besonders zutrifft, will Gschwend nicht sagen. Er will die Schraube aber anziehen, denn wenn Noten an Aussagekraft verlieren, suchen Studierende nach anderen Qualifikationen und Nebenjobs, um sich auszuzeichnen. Und das wiederum könnte die Studienzeit unnötig verlängern.
Und um 5:01 noch das da. Plastikfischen wird leider zu einem neuen Hobby. Denn weil die Weltmeere voller Plastikabfälle sind, angeln Fischerinnen und Fischer nicht mehr nur Essbares aus dem Wasser. Ein Niederländer hat sich jetzt ganz auf dieses Plastikfischen konzentriert und eine Firma dafür gegründet, die erste weltweit. Sein Angelgebiet, die Grachten von Amsterdam. Elsbe Kucker.
Fröhlich und ausgelassen sind sie, die gut 50 Frauen und Männer, die sich eingeschrieben haben, um an diesem sonnigen Sonntagnachmittag freiwillig PET-Flaschen und anderen Plastikabfall aus der Amsterdamer Prinzengracht zu fischen.
Fein, dass ihr heute seid. Mein Name ist Yves Schmidt, ich bin Oprichter.
Toll, dass ihr alle gekommen seid, begrüßt Marius Schmidt, der Firmengründer von Plastic Whale, die bunt zusammengewürfelte Gesellschaft von Plastikfischern, bevor sich alle auf die Boote begeben und die Fangnetze in Stellung bringen. Heute ist die Prinzengracht das Ziel der Elektroboote von Plastic Whale. Am Vortag fand dort ein Großereignis mit ein paar hunderttausend Zuschauerinnen und Zuschauern statt. Entsprechend wimmelt es nun auf dem Wasser von PET-Flaschen, Essensverpackungen aus Plastik, Luftballons und Weinflaschen. Und dies, obwohl die städtischen Grachtenraumpfleger am Morgen schon ihre Runde gedreht haben. Weitaus am meisten Unrat hat sich zwischen den am Ufer verteuten Booten angesammelt. Helft einander, fordert Marius Schmidt die drei Frauen an Bord seiner Schaluppe auf. Eine von euch muss aufs andere Boot steigen und euch dann das volle Netz reichen.
Even op deze grote boot. En dan schep je het zo van de grote boot zo tussen die andere boot in. Moeten jullie elkaar even helpen, jongens?
Was an Bord gehievt wird, kommt in Plastiksäcke. Blaue für die PET-Flaschen und schwarze für den Restabfall. In kürzester Zeit stauen sich die vollen Plastiksäcke im Heck des Elektrobootes.
Ja, es liegt unglaublich viel Plastikabfall in Amsterdamse Grachten. Vorig jaar hebben we meer dan 11.000 Plastikflessen en meer dan 2.000 Kilo overig Abfall uit Amsterdamse Grachten gefischt.
Es liegt unglaublich viel Plastikabfall auf den Grachten, sagt der 42-jährige Firmengründer Marius Schmidt. Nicht nur heute, sondern auch an einem ganz gewöhnlichen Tag. Letztes Jahr sammelten er und seine freiwilligen Helfer 11.000 Plastikflaschen und mehr als 2.000 Kilo Abfall. Den Abfall bringt er in die Deponie. Aus den wiederverwerteten PET-Flaschen jedoch baut er Elektroboote, Schaluppen, die wiederum zum Plastikfischen auf den Grachten eingesetzt werden. Und er hat ein Abkommen mit einer biologischen Putzmittelfirma, die nun ihre Behälter aus Amsterdamer Grachtenplastik herstellen lässt. Die Idee zum Plastiksammeln kam dem ehemaligen Marketingfachmann auf einer Weltreise, als er an den schönsten Orten immer wieder auf hässliche, von Plastik überquellende Abfalldeponien stieß. Nach seiner Rückkehr vor 4 Jahren beschloss er, sich dafür einzusetzen, die Welt ein Stück schöner und besser zu machen, sprich für plastikfreie Grachten.
Ich wollte mein Kennis und Kunde einsetzen, um die Welt ein Stückchen mooier oder besser zu machen.
Nun organisiert er Plastikfischen-Exkursionen für Betriebe und demnächst auch für Schulen. Sein Betrieb beschäftigt inzwischen 3 Vollzeitangestellte, die von den Erträgen der Betriebsausflüge sowie von Sponsoren finanziert werden. Während Marius Schmidt spricht, steuert er das linke Ufer an.
Ja, nou zijn er mensen langs de kant, die zien wat te doen en die willen even helpen.
Ein paar Passanten haben die Plastikfischer entdeckt. Gib mir auch ein Netz, dann helfe ich euch von der Kade aus, deutet einer von ihnen. Die Reaktionen auf sein Wirken seien enorm positiv, freut sich der Plastic Whale Gründer. Viele Wohnbootbesitzer hätten ihn kontaktiert. Nun habe er unter ihnen 200 Fangnetze verteilt. Mit einer riesigen Ausbeute von weit mehr als 100 prall gefüllten Säcken mit PET und Abfall treffen die Plastikfischerboote Zwei Stunden später wieder am Ausgangspunkt ein. Alle sind zufrieden.
Hele gezellige Mittag, hartstikke nuttig. Voor de herhaling vatbaar, jammer dat het nodig is.
Es war gesellig und nützlich, bloß schade, dass es überhaupt nötig ist. Fasst die 53-jährige Sabine den Nachmittagtreffen zusammen.
Das war eine Reportage von Elsbeth Gucker. 13 Uhr. Totgesagte leben in diesem Fall nicht länger. Das Bankgeheimnis für ausländische Steuersünder ist am Ende. Der automatische Informationsaustausch, der kommt. Und was passiert mit dem Bankgeheimnis im Inland? Gleich im 1. und 4. das Tagesgespräch nach Kevin Gahannes mit den Schlagzeilen dieses Mittags.
Die Mehrwertsteuer soll in den nächsten Jahren schrittweise um einen Prozentpunkt erhöht werden. Dies hat der Ständerat beschlossen. Damit soll die AHV mitfinanziert werden. Weil er sich bestechen ließ, kassiert ein hoher Bundesbeamter eine bedingte Freiheitsstrafe von 16 Monaten. Das hat das Bundesstrafgericht entschieden, im Fall um das gescheiterte Computerprojekt Insieme des Bundes. Kroatien lässt Flüchtlinge auf ihrem Weg nach Westeuropa durchreisen. Die Behörden würden ihnen sogar dabei helfen, sagte der kroatische Regierungschef.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.